Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. So haben wir es gerade eben noch im apostolischen Glaubensbekenntnis, dem dritten Artikel, gemeinsam gesprochen. Und das passt. Denn gestern und heute an Pfingsten geht es um diesen dritten Artikel, um diesen Heiligen Geist, den wir da bekennen, den Geist und seine unmittelbaren Auswirkungen. Und weil der Heilige Geist schon im Glaubensbekenntnis ein wenig hinten ansteht, ist wohl die Frage durchaus berechtigt, können wir überhaupt mit dem Heiligen Geist etwas anfangen? Und kann der Heilige Geist etwas mit uns beginnen? Die meisten von uns machen sich über ihn ja wohl weniger Gedanken als über Gott und über Jesus und das, was von diesen beiden im Glaubensbekenntnis gesagt wird. Die Schöpfung und Allmacht Gottvaters, die Menschlichkeit Jesu, sein Kreuz, seine Auferstehung. Aber es ist dann doch Numero 3, es ist der Geist, der unser Leben als Christenmenschen bestimmt. Es ist der Geist, der uns Gemeinde werden und Gemeinschaft sein lässt, und der uns immer wieder der Liebe Gottes durch Wort und Sakrament vergewissert. Unser heutiger Predigttext aus dem Johannesevangelium will uns helfen, genau das zu verstehen und zu fassen. Und interessanterweise wird uns da aber nicht etwa wie gestern in der Apostelgeschichte vom ersten Pfingsttag erzählt. Heute ist nichts zu hören von einem spektakulären Wunder, vom Verstehen fremder Sprachen und Feuerflammen über Apostelköpfen. Nein, das Pfingsten, von dem heute berichtet wird, hat sich sogar schon an Ostern ereignet. Bei Johannes haben die Jünger nämlich den Geist empfangen, als sie den Auferstandenen erkannten und als sie aus ihrer Furcht zum freudigen Glauben fanden. Aber hören Sie selbst, ich lese Johannes 20, die Verse 19 bis 23. Am Abend des ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Vater im Himmel, schenke du uns sein Wort für unser Herz und gib uns ein Herz für dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, wo eine Tür sie schließt, öffnet sich eine andere. Ich finde, das klingt gut und die Einstellung, die hinter diesem geflügelten Wort steckt, ist ja auch richtig. Wir sollen uns eben nicht bannen lassen von einem Nichts geht mehr. Wir sollen nicht wie gebannt auf das starren, wohin uns der Zugang versperrt und verwehrt ist. Wir sollen lieber den Blick heben, uns umschauen, eine Aussicht vor Augen haben, offen sein für Neues und dann werden sich fast automatisch auch ganz neue, ungeahnte Möglichkeiten ergeben. Dann wird sich eben eine andere Tür öffnen und es kann weitergehen. Aber ist das wirklich so? Stimmt das? Wir haben eben gehört, die Jüngerinnen und Jünger Jesus saßen damals hinter verschlossenen Türen. Sie haben sich allerdings selbst ausgesperrt aus Angst vor denen da draußen. Denkbar Schlimmes lag ja auch hinter ihnen. Jesus war gekreuzigt worden, sie selber waren in Gefahr geraten. Keiner wusste, wie es weitergehen sollte. Maria aus Magdala hatte ihnen zwar erzählt von ihrer Begegnung am Grab am frühen Morgen, dass sie Jesus gesehen habe in einem weißen Gewand, ihn aber zuerst für einen Gärtner gehalten habe, weil er so anders aussah, als wie sie ihn kannte. Jesus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, hat sie ihnen gesagt. Aber wer glaubt in seinem Zweckpessimismus einer todtraurigen Frau, die offenbar nicht wahrhaben will, was schon seit Urzeiten gilt? Tod ist nämlich tot und bleibt tot. Eine Messias Morgana, die sie noch nicht einmal berühren durfte und sie sie doch nicht begreifen konnte als das, was sie war, als Ausdruck ihrer Fantasie, als eine Projektion ihrer nach Hoffnung lechzenden Traurigkeit. Aber die Grenze zwischen den Lebenden und den Toten bleibt unsichtbar und fest verschlossen, auch an diesem Abend. Da kriegst du die Tür nicht auf, Maria. Jesus kann doch nicht einfach wieder da sein. Liebe Gemeinde, trauernde Menschen, die einen lieben Angehörigen verloren haben, haben oft so ein Gefühl, dass der Verstorbene eigentlich gleich wiederkommen müsste. Manche hören seine Schritte auf der Treppe, vernehmen, wie er seinen Schlüssel im Schloss herumdreht oder die Autotür zuschlägt draußen. Gleich kommt er rein, alles ist wieder gut, zuckt es als Gedanke durch das Gehirn. Aber die Tür öffnet sich nicht. Er kommt nicht wieder. Es gibt eben sehr wohl Situationen in unserem Leben, wo sich eine Tür schließt und sich dann keine neue öffnet. Jedenfalls nicht gleich oder nicht so, wie wir es uns wünschen würden. Es gibt Situationen, in denen Angst und Kummer einfach die Oberhand behalten. Zum Beispiel beim richtig heftigen Liebeskummer. Ein Liebeskummer, der mit Sicherheit keine Frage des Alters ist. Unerhörte Liebe, abgewiesene Liebe, abgestorbene Liebe tut weh. Eine Beziehung am Ende schmerzt, vielleicht noch mehr als eine Beziehung, die gar nicht erst anfangen konnte. Dann sitzt auch der in Ehren Ergraute da wie der todunglückliche Teenie, weint, redet, klagt und hofft hoffnungslos, abgeschnitten vom Leben. Wie soll es denn weitergehen? Ein Zurück gibt es ja nicht mehr. Was war, kommt nicht wieder. Die Tür bleibt zu. Die Jüngerinnen und Jünger Jesu saßen damals genauso da. In dem Raum, in den sie sich eingeschlossen haben, herrschen Angst und Verwirrung. Sie sind zu Tode traurig und wie gelähmt vor Schrecken. Sie trauen sich nicht mehr raus, sie gehen nicht nur aus sich heraus, sie sind in sich verschlossen, die Tür bleibt zu. Und es wäre wirklich zynisch, Menschen in dieser Situation zu versprechen, dass ein neuer Tag einen neuen Messias brächte, dass andere Religionen ja auch schöne Erlöser hätten, dass Fischer ja überhaupt auch ein guter und systemrelevanter Beruf sei, denn gegessen werde ja immer und das Essen komme ohnehin immer vor aller Moral. Es gibt einen Trost vor verschlossener Tür, der nur noch einen neuen Riegel vorschiebt. Was macht nun Jesus in dieser Situation? Wie geht der Auferstandene auf die verschlossene Tür der Jünger ein? Nun, er kommt eben rein durch die verschlossene Tür und er tritt mitten unter sie. Jesus ist da, genau dort, wo sich keine Tür geöffnet hat, wo es kein Zurück gibt zu den glücklichen Zeiten, wo die schönen Tage in Galiläa nun zu Ende sind, endgültig. Zwischen dem Jetzt und dem Damals steht eine versperrte Tür. Aber so wie es aussieht, zerstört Jesus auch diese Tür nicht. Er durchbricht nicht die Verschlossenheit. Nein, offenbar kann Jesus auf der einen und auf der anderen Seite der Tür stehen. Er ist draußen und drinnen, er ist da und dort und er sagt gleich zweimal: Friede, Friede sei mit euch. Ich finde, das ist ein tröstlicher Gedanke. Das war das, was für uns vorbei ist, das ist für Jesus offenbar gar nicht vorbei. Er kann nämlich auf beiden Seiten sein. Wo unsere Türen zu sind, ist sein Zugang zu uns doch nicht versperrt. Wenn ich in meinem Leben also erleben muss, dass etwas ein für alle Mal vorbei ist, wenn ich mir darüber klar werde, dass ich diesen Menschen eben nicht wiedersehen werde, im Leben nicht, wenn wunderschöne Zeiten nicht zurückkommen können, wenn ich merke, dass sogar meine Erinnerungen an manchen Stellen zu verblassen beginnen, wenn ich am Ende noch nicht mal mehr in Gedanken und in meiner Fantasie zurückgehen kann, dann ist er bei mir, dann macht er mir klar: Friede sei mit dir. Du darfst deinen Frieden damit machen. Es ist trotzdem nicht alles einfach vorbei und weg. Ich bin bei dir drin und ich bin bei dem anderen draußen. Ich bin gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Ich bin auf beiden Seiten der Tür und ich verbinde beide Seiten miteinander. Was einmal war, das ist nicht vergessen und ausgelöscht, das ist immer noch da bei mir. Ich habe es mit meinen guten Händen aufgehoben und es ist in meinem liebenden Herzen aufbewahrt. Du darfst in Frieden weitergehen und du darfst deiner eigenen Bitterkeit die Zeit geben, dass sie sich zur Zufriedenheit verwandelt. Friede sei mit dir. Friede sei mit euch, liebe Gemeinde. Das sagt Jesus nicht nur, er verbindet seinen Friedensgruß auch mit einem Geschenk an die Seinen. Er bläst sie völlig aerosolfrei an und er sagt, nehmt hin den Heiligen Geist. Dieser Geist, dieser heilige Wind, dieser göttliche Atem soll bleiben, auch wenn Jesus wieder geht. Diesen bleibenden Geist können seine Freunde aber nicht festhalten und kasernieren. Diesen Geist Gottes können sie nicht einsperren, denn dieser Geist befähigt die Jüngerinnen und Jünger dazu, auch anderen Menschen Türen zu öffnen. Jesus sendet seine Freunde drinnen zurück ins Leben da draußen. Sie sollen dafür sorgen, dass auch andere einen Neuanfang in ihrem Leben finden können. Für sie soll Vergebung möglich sein, trotz aller Schuld. Freundschaften können entstehen und weitergehen, auch wenn es mal Streit und Enttäuschung gibt. Und Frieden soll wachsen, auch wenn Krieg erfolgsversprechender scheint. Durch Vergebung gehen neue Türen auf. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Wunderbar. Allerdings irritiert der Nachsatz dann doch immens. Welchen ihr die Sünden behaltet, denen sind sie behalten. Ich gebe zu, ich halte diesen Satz für einen der komplexesten und kompliziertesten im ganzen Neuen Testament. Welchen ihr die Sünden behaltet, denen sind sie behalten. Vielleicht wollte der Türüberwinder und Brückenbauer Jesus damit deutlich machen, ihr seid nicht die Richter eurer Mitmenschen, aber wo noch etwas geschehen muss, bevor wirkliche Versöhnung entstehen kann, wo noch etwas getan werden kann, damit Gerechtigkeit und Frieden sich küssen können, da dürfen Sünde und Schuld nicht so einfach weggewischt werden. Da bleibt noch etwas bestehen, da steht noch etwas zwischen Menschen, was man im wahrsten Sinne des Wortes nicht so einfach übergehen darf. Da bleibt etwas verschlossen, was nicht einfach aufgeht. Vielleicht noch nicht. Nicht für immer, wer weiß das schon. Gott wird ohnehin selbst am Ende darüber entscheiden, was gut war und was schlecht. Wenn für eine Öffnung der Gegenwart, für die Vergangenheit wie für die Zukunft noch etwas aussteht, muss etwas getan werden, auch von euch, auch für euch. Wo eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere. Liebe Gemeinde, die Unsicherheit bleibt also, auch beim Thema Schuld, auch beim Glauben. Erinnern wir uns nur an die diesjährige Jahreslosung, die gerade nach den Erfahrungen der letzten Monate so vielsagend daherkommt. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. So sprach ja einer zu Jesus, der ihm vertraut hatte und doch kaum fassen konnte, was Jesus ihm versprochen hat. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Gerade an Pfingsten, liebe Gemeinde, darf dieses Gebet uns sehr, sehr nahe liegen. Auch für Menschen, die auf Jesus vertrauen, ist es schon schwer, sich vorzustellen, dass Jesus tatsächlich auf beiden Seiten einer verschlossenen Tür stehen kann. Auch für seine Nachfolger ist es schwer zu begreifen, oder wie er seine Jünger mit so etwas wenig Fassbarem wie seinen Geist betraut und sie mit so etwas Unbegreiflichem wie der Vergebung der Sünden beauftragt. Es muss uns wohl reichen, festzuhalten. Jesus verbindet uns mit dem, was war und mit dem, was kommt. Er ist ganz geistesgegenwärtig unter uns, wenn neue Türen sich öffnen, aber auch, wenn wir noch auf die offenen Türen warten. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.